Wie könnte der Schweinestall der Zukunft aussehen? Kann man Tierwohl und Emissionsminderung überhaupt kombinieren? Was kostet so ein Zukunftsstall? Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass wir auf diese und weitere Fragen heute in der Podcast-Episode Agrarseins Wissen kompakt der Haberlefer Raumberg-Gumpenstein eingehen können. Und vor allem freue ich mich, dass Sie als Zuhörende mit dabei sind. Im EEP Agri-Projekt Salut wurde die Entwicklung und Erprobung eines emissionsarmen Tierwohlstalls für Mastschweine am Hof der Familie Neuhold in der Steiermark umgesetzt. Das Team der Haberlefer Raumberg-Gumpenstein war rund um Ingenieur Eduard Zehntner für den Bereich der Emissionen im Projekt verantwortlich. Und ich freue mich sehr, dass wir heute praktisch aus erster Hand die Ergebnisse aus diesem Projekt präsentiert bekommen und dass du, Edi, uns das Projekt einmal vielleicht zu Beginn vorstellst.
Ja, sehr gerne. Danke auch für die Möglichkeit, die ich gerne wahrnehme. Ja, ganz kurz vielleicht auch zur Genese des Projektes. Warum haben wir uns überhaupt mit dieser Thematik beschäftigt? Wie du weißt, wurde vor einigen Jahren bei uns ein Schweineforschungsstall errichtet, finanziert über das Land Steiermark, mit dem Auftrag, Abluftreinigungsanlagen zu überprüfen, die in Deutschland per Gesetz teilweise schon vorgeschrieben sind, für die Bereiche der Schweinehaltung insbesondere. Diese Abluftreinigungsanlagen haben uns gleich zu Beginn dieses Projektes gezeigt, dass sie eine über doch hohe Wirkung verfügen, also für die Minderung von Ammoniak und Geruch durchaus geeignet sind.
Aber?
Ja, das große Aber, das damit verknüpft war, war eine interne Recherche unserer Dienststelle über den Kollegen Christian Fritz, Abteilung Betriebswirtschaft. Wir haben versucht, jede Minute und jeden Euro, der für die Aufrechterhaltung des Betriebes und für die Instandsetzung dieser Anlagen notwendig ist, zu dokumentieren. Und die Auswertung von Christian Fritz hat dann ergeben, dass die Gesamtkosten jetzt inklusive der Anschaffungskosten
und der Betreibungskosten, Energiekosten,
genau so ist es, also ein hoher Aufwand auch im Bereich der Energie, dass damit der gesamte Deckungsbeitrag für die heimische Schweinehaltung für diese Technik aufgehen würde. Mhm. Und das wäre aus unserer Sicht weder für die Politik empfehlenswert, logischerweise, und schon gar nicht aus fachlicher Sicht. Und der Endbericht von diesem Big Air-Projekt, so war die offizielle Bezeichnung dazu, hat unsere Annahmen dann natürlich auch bestätigt. Je kleiner die Betriebe, umso höher der Aufwand, mhm, umso schwieriger die Finanzierung.
Das heißt, wenn man diese Hochtechnologie einsetzt, dann braucht es die entsprechende Betriebsgröße und dann bin ich bei der Intensivtierhaltung wieder angekommen, oder?
Ja, dann wirst du mit diesen Anlagen zwar keinen Gewinn einfahren, logischerweise, weil damit nur Kosten und Aufwand verbunden ist, aber es ist noch bei den großen Betrieben finanzierbar. Du darfst nicht vergessen, dass der größte Schweinebetrieb in Deutschland ungefähr 200.000 Mastschweine aufweist. Mhm. Und wir mindestens um den Faktor 10, um den Faktor 20 in Österreich die Tiere auf den Betrieben halten. Also massiv reduziert, viel kleinere Strukturen.
Gott sei Dank.
Und für diese Betriebe unmöglich in der Finanzierung. Mhm. Aus diesem Grund gab es dann bei uns in der Gruppe massiv die Überlegung und die Geschichte mit mehr Tierwohl und so weiter, die ist auch genau in dieser Zeit hochgekommen in der Diskussion. Wir haben dann versucht, darüber nachzudenken, wie könnten wir dann für neue Stallungen insbesondere die Thematik Emissionsreduktion, die ja über die NEC-Richtlinie verordnet wird aus Brüssel, Geruchsreduktion, um die Stallungen leichter genehmigungsfähig zu machen, dann mehr Tierwohl in Kombination mit der Thematik Schwanzkopieren, mhm, Antibiotika-Diskussion.
Kein Vollspaltenboden.
Kein Vollspalten, exakt mit hineingenommen in die Diskussion. Und dann gab es einige weitere Dinge, die wir versucht haben, hier mit zu integrieren. Das ist die Versorgungssicherheit. Schweinehaltung ist momentan in etwa genau an der Grenze der Versorgungssicherheit in Österreich.
100% Eigenversorgungsanteil in Österreich.
Mhm. Da sind wir rückläufig in den letzten Jahren und diese Grenze ist demnächst unterschritten. Das heißt, wir brauchen neue Stallsysteme, die nicht nur dazu geeignet sind, den Tieren mehr Tierwohl zu bieten und mehr Fläche zu bieten, sondern wir brauchen Stallungen, die auch genehmigungsfähig sind. Und das bestenfalls in kurzer Zeit. Mhm. Mhm. Man muss wissen, dass bei der aktuellen Situation oder bei der Situation noch vor wenigen Jahren viele Betriebe mit mehreren Jahren an Planungs- und Genehmigungsphase konfrontiert waren.
Du meinst jetzt sozusagen, die Zulassung eines neuen Stallbaus oder einer Stallerweiterung braucht ein Genehmigungsverfahren, ja, und das ist in manchen Bundesländern schon eine massive Herausforderung, zeitlich und auch finanziell, oder?
Ja, das ist insbesondere finanziell eine Herausforderung. Das längste Verfahren, das wir aktuell begleiten, liegt bei 14 Jahren. Stall ist immer noch nicht genehmigt und die Kostenfrage ist da ganz mitentscheidend. Das heißt, die große Intention war, nicht nur einen neuen Stall zu kreieren, der viele Lösungen bietet für die aktuellen Fragestellungen, sondern tatsächlich einen Stall, der genehmigungsfähig ist, mit dem auch die Anrainer und die Behörden leben können. Und das haben wir versucht, in dieses sogenannte Salut-Projekt zu verpacken.
Was steckt da in der Abkürzung drinnen?
Die Abkürzung wurde eigentlich aus Wien vorgegeben,
okay,
weil, und das ist so jetzt die Genese zu diesem Salut-Projekt, eines Tages wurde die ÖGUT bei uns vorstellig, ÖGUT Österreichische Gesellschaft für eine umweltgerechte Tierhaltung.
Okay.
Und hat uns auch im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums hat uns mit der Frage konfrontiert, ob es nicht ein Projekt geben würde, das wir auf der EIB-Schiene abwickeln könnten. EIB steht für European Innovation Partnership, ja, mit der aus meiner Sicht so perfekten Konstellation, dass neben der Wissenschaft uns unbedingt die Praxis mit dabei sein muss, mhm, und zumindest eine heimische Firma mit dabei sein muss. Mhm. Und in der ersten Euphorie hatten wir, ich glaube, innerhalb von 3 Monaten das gesamte Konsortium, man spricht von einer AG, also Arbeitsgemeinschaft, so weit zusammen, dass wir eigentlich gut aufgestellt waren und mit diesem Konsortium in das Projekt starten konnten. Mhm. Und das glücklichste Ereignis dahinter war dann, dass wir auch einen Landwirt finden, der dieses neue Konzept, das da entworfen wurde, auch tatsächlich bereit ist umzusetzen.
Und der Landwirt sitzt in der Steiermark. Vielleicht kannst du uns zum Betrieb Neuhold ein bisschen was sagen.
Ja, der Betrieb Neuhold war mir bis dato oder bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht in der Dimension bekannt. Die Familie Neuhold, Fulgo Jager, und das ist auch der Begriff, mit dem Sie die Familie dann auf der Website finden, mit jagerei.sd, hat sich aus einem normalen Schweinemastbetrieb heraus entwickelt zu einem Selbstvermarktungsbetrieb in einer durchaus für die österreichischen Verhältnisse größeren Dimension.
Okay.
Er beschäftigt aktuell mehr als 30 Mitarbeiter mit eigener Bäckerei, okay, und versucht eben die Schweine, die er hier erhält auf dem Hofbetrieb und jetzt neu in diesem Salutstall, Tierwohlstall, dann entsprechend zu vermarkten. Fährt derzeit aus mit 6 LKWs in die gesamte Steiermark, in alle Regionen und führt, glaube ich, insgesamt noch 4 Geschäfte. 2 im Bereich der Südsteiermark und 2 in Graz, beziehungsweise in der Nähe von Graz. Mhm. Und diese Familie war nach dem Erstgespräch sofort bereit, dieses neue Konzept umzusetzen.
Weil sie auch einen Stall bauen wollten?
Unbedingt. Also sie wollten einen Stall bauen, haben das bereits über 4 Jahre probiert. Allerdings wieder mit der gleichen Thematik, die wir gerade vorher angesprochen hatten. Probleme im Genehmigungsverfahren, Anrainer-Thematik, Gegnerschaft, mhm, auch NGOs, mhm, die in der Steiermark aktiv sind. Ja, dann haben wir zumindest versucht, der Baubehörde, das ist in dem Fall die Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark, den Anrainern und auch den NGOs dieses neue Konzept näher zu bringen. Also das Angebot für die Tiere ist dahingehend 3 verschiedene Flächen zur Verfügung.
Beschreibe uns das vielleicht, das, ja, ist sehr interessant, glaube ich.
Also ganz, ganz wichtig, es gibt einen eigenen Ruhebereich, der auch leicht temperiert ist und auch mit Stroh eingestreut ist.
Okay.
Fußbodenheizung hier inklusive, insbesondere für die Tiere, im Bereich der 30 Kilogramm.
Also die Ferkel sind ja wärmebedürftig.
So ist es. Mhm. Zur Aufrechterhaltung der Thermoregulation natürlich ganz entscheidend. Dann haben die Tiere einen ständigen Zugang ins Freie,
okay,
also Außenklimaqualität zur Verfügung. Also sobald sie von sich aus die Tür öffnen ins Freie, das machen die Tiere absolut selbstständig, haben sie den Zugang zuerst zum Bewegungs- und Fütterungsbereich. Das ist auch Beschäftigungsmaterial, das hier über Luzerne-Pellets hier vergeben wird. Mhm. Und dann kommt ganz außen jetzt direkt an der Außenwand der sogenannte Kotbereich.
Wo die Tränken wahrscheinlich positioniert sind.
So ist es.
Okay.
Also insbesondere aus dem Verhalten der Schweine resultierend mit dem Wissen, das vorhanden ist, wurden natürlich auch die Tränken im Kotbereich hier situiert. Und in diesem Fall gibt es auch den Sozialkontakt zur benachbarten Bucht, weil ja die Schweine von sich aus ihrem Verhalten heraus dann gerne ihre Grenzen direkt an der Buchtengrenze abstecken. Mhm. Das heißt, hier Kot und Hahn absetzen. Okay. Mhm. Das wollten wir mit dieser Maßnahme natürlich unterstützen.
Und der Vorteil ist natürlich, dass sie dann die anderen Bereiche sauber hält, wenn der Kotbereich gut funktioniert, oder? Und kann dort auch dann entsprechend auch Hahn und Kot trennen voneinander und so weiter und so fort. Aber über das werden wir eh noch reden.
Ja.
Was mich noch interessiert, weil wir bei den Flächen sind, wie viel Fläche steht einem Schwein da in diesem Fall zur Verfügung?
Also es war bis dato so, dass die Familie Neuholt den Schweinen anstatt 0,7 1,1 Meter zur Verfügung gestellt hat, also Quadratmeter logischerweise. Mhm. Und jetzt umsteigen will auf DW100, also armer DW100. Und da wird die Fläche nochmal gesteigert, beziehungsweise die Anzahl der Tiere zurückgenommen.
Der Besatz zurückgenommen, ja. Okay. Also man braucht natürlich für die gleiche Anzahl an Mastschweinen mehr Platz.
So ist es. Ja. Das ist die logische Konsequenz, ja.
Ja.
Mhm.
Ja. Jetzt haben wir die Fläche ein bisschen angeschaut, vielleicht die weiteren Punkte. Wie kommt man zu emissionsmindernden Effekten?
Ja, das war die spannende Geschichte, weil es gibt ja vieles an Literatur und vieles an Maßnahmen, das aktuell beschrieben wird, mit welcher Technik es die Möglichkeit zur Reduktion der Geruchs-, aber insbesondere Ammoniak-Emissionen geht. Und wir haben versucht, alle bisher verfügbaren Emissionsminderungspotenziale in dieses neue Stallsystem zu verpacken.
Und auch in die Fütterung, oder? Wie geht es ja bis in die Fütterung hinein?
Also von der Fütterung her war bekannt, dass wenn man die Tiere dem Alter und dem Gewicht entsprechend füttert,
Phasen-
oder Multiphasenfütterung, dann besteht die Möglichkeit, Ammoniak um bis zu 40% zu reduzieren, nur mit dieser Maßnahme allein. Das große Geheimnis war, und das nicht nur in Österreich, sondern europaweit, was passiert mit der Emissionsreduktion, wenn ich jetzt verschiedene Maßnahmen verbinde in einem neuen Konzept? Mhm. Du hast die Phasenfütterung angesprochen. Wir haben uns dazu entschieden, unbedingt eine Kühlung mit einzubauen.
Kühlung im Inneren des Stalles oder im Kotbereich?
Nein, direkt im Bewegungsbereich der Tiere, also im Ruhebereich der Tiere, weil es für uns natürlich ganz, ganz wesentlich ist, wenn wir wollen, dass die Funktionsbereiche in diesem neuen Stall auch so in Anspruch genommen werden, wie wir sie geplant haben, dann brauche ich insbesondere für die Sommersituation kühlere Bedingungen.
Okay.
Was machen die Schweine, wenn es ihnen zu warm wird?
Ja, sie gehen dann in den Mist. Und
dann beginnt die sogenannte Sulebildung. Sie beginnen Kot und Hahn abzusetzen in dem Bereich, wo es ihnen zu warm ist. Und das wollten wir natürlich bei diesem neuen System verhindern.
Okay.
Und die Kühlung ist dann nicht nur für das Wohlbefinden der Tiere hier mitverantwortlich, sondern auch da gab es Literatur dazu, dass man pro Grad an Kühlwirkung wieder ungefähr 5 bis 10% an Ammoniakminderung bewirken kann.
Okay.
Das heißt, auch hier gibt es wieder einen Mehrfachnutzen.
Jetzt darf ich zur Kühlung noch was fragen.
Na, bitte gern.
Wie kühlt es hier? Wo kommt die kühle Luft her? Oder habe ich ein Umkehrsystem, die Heizung umgedreht? Wie ist das dort gelöst worden?
Also, deine Frage jetzt in Richtung Umkehr ist berechtigt, weil diese Möglichkeit gibt es. Sie wurde nur bis dato auf diesem Betrieb nicht genutzt. Du musst dir das so vorstellen, im Liege-Ruhebereich ist eine Fußbodenheizung verbaut.
Ja, für die Ferkel,
die mit einem Erdwärmetauscher hier an Wärme versorgt wird. Und diese neuen Wärmepumpensysteme haben die Möglichkeit, nicht nur warmes Wasser hier durchzuleiten, sondern im Sommer das System umzukehren. Mhm. Ja, diese Kühlschrankwirkung, das ist ja das Prinzip, nachdem die Wärmepumpen tatsächlich auch arbeiten. Das würde dann bewirken, dass im Sommer wir die Leitungen mit kühlem Wasser versorgen können und die Liegeflächen kühlen könnten. Das Problem ist nur, wir haben immer verschiedene und unterschiedliche Gewichte in den einzelnen Buchten.
Okay, und jetzt müsste ich jedes extra steuern.
Jetzt müsstest du, und das wäre dann ein doch zu hoher Aufwand, jede einzelne Bucht ansteuern können. Mhm. Im Nachhinein gesehen auch nicht notwendig, ganz ehrlich. Sondern.
Das heißt, ihr habt es nicht so gearbeitet.
Also der Betrieb könnte das so, wenn er rein rausfährt. Zumindest wechselseitig linke und rechte Seite. Also die Möglichkeit wäre gegeben. Wir haben uns was anderes überlegt, auch aus einer jahrzehntelangen Erfahrung der Praxis heraus. Man hat den besten Kühleffekt bisher gehabt, nur war der materielle Aufwand und der finanzielle Aufwand sehr, sehr hoch. mit sogenannten Unterflurzuluftsystemen. Schotterspeicher ist ja vielleicht der Begriff.
Ja.
Rohrregisterspeicher wurde vielfach von den Kollegen in Boxberg auch untersucht, mit durchaus akzeptablen Ergebnissen. Wir haben uns dann mit den Planungen auseinandergesetzt, auch mit den Planungsorganen, mit der Planungsfirma, das ist die Firma Lorber. Wie können wir eine Unterflurzuluft und ein Kanalsystem ohne großen Aufwand in den Unterbau integrieren? Okay. Und ohne Schotter und ohne große Luftwiderstände. Nämlich auch aus dem Hintergrund heraus, wir wollen im Falle eines Energieausfalles, eines Blackouts und so weiter, keine Gefährdung im Tierbereich. Und das ist dann tatsächlich gelungen. Wir haben jetzt einen Unterflurzuluftkanal, der sogar wechselseitig über die Jahreszeit hinweg, entweder von der Nord- oder von der Südseite, mit Zuluft befüllt wird oder auch beidseitig möglich.
Das heißt, ich drücke kühle Luft dort hinein, oder ich drücke Luft hinein beim Transport in den Liegebereich, kühlt sie ab und kommt dort dann heraus. Ja. Ist das so richtig beschrieben?
So ist es. Und in logischer Konsequenz ist es so, je geringer die Luftgeschwindigkeit im Unterflurbereich, also unter dem Stall, umso größer ist der Effekt im Hinblick auf die Kühlung.
Ja, okay.
Die Kühlung ist die eine Geschichte. Es gibt noch einen wesentlichen positiven Faktor, der mit dieser Variante erreicht werden kann. Das ist die Reduzierung der relativen Feuchte. Man weiß, Ammoniak ist relativ oder sehr hochaggressiv, wenn es zusätzlich feucht ist. Mhm. Im Stall und im Bereich der Südost- und Weststeiermark gibt es doch erhebliche Anteile an Nebeltagen mit 100% Luftfeuchtigkeit im Außenbereich.
Gut, und wenn ich das jetzt da durchschicke, durch das Material, was passiert mit der Feuchtigkeit?
Dann nimmt der Beton diese Feuchtigkeit auf, die da in der Luft beinhaltet ist.
Aha.
Und gibt die dann stark verzögert im Laufe der nächsten Tage oder auch teilweise in den Tagesstunden wieder an die vorbeiführende Zuluft ab. Das heißt, es ist gelungen, bei 100% Außenfeuchte im Tierbereich dann nur noch 40, 50 oder 60% an Feuchte zu messen.
Okay.
Das war aus meiner Sicht sehr, sehr akzeptabel aus Sicht der Tiere.
Das heißt aber, ich habe da Kondensationswasserbildung ein bisschen oder was in dem Unterbau?
Haben wir so nicht beobachtet.
Okay.
Ja,
okay.
Dieser relativ ausgeprägte Betonunterbau ist eben in der Lage, hier vieles aufzunehmen. Okay. Mhm. Und dann haben wir versucht, im Tierbereich erstmals auch vermehrt Holz einzubauen. Natürlicher Rohstoff, Nachhaltigkeit als absolutes Thema. Und wenn man sich die Literatur ansieht, dann weiß man, dass Holz noch viel mehr an Wasser aufnehmen kann wie Beton. Mhm. Und die Kombination, also Beton und Holz in der Luftführung, da hat sich gezeigt, dass es damit möglich ist, tatsächlich Bedingungen zu schaffen, ganzjährig, Sommer und Winter, wo die Luftfeuchte im absoluten Optimum liegt. Ja.
Wo kommt jetzt die Luft heraus im Tierbereich? Auf einen Spaltenbodenbereich oder wo bin ich dann?
Ja, der Spaltenboden, den gibt es in diesem Stall, aber nicht mehr für die Tiere.
Okay.
Sondern die Luft kommt jetzt über den Unterflurbereich und vorher noch mit eingebaut zwei Coolbeds direkt unter dem Zentralgang hoch.
Das heißt, dort, wo sie eigentlich der Bauer und die Bäuerin bewegen, Futtergang mehr oder weniger?
Ja, genau. Und bis zur Oberkante der Buchtenwände, dort schwappt die Zuluft dann erstmals in den Liegebereich über.
Okay.
Mhm. Ja, das haben wir versucht, mit Nebelpatronen entsprechend darzustellen. Das sieht man hervorragend auf allen Videos und auch auf allen Bildern.
Okay.
Und auch in den Untersuchungen betreffender Temperaturen hat sie dann gezeigt, dass wir mit diesem System in der Lage sind, nicht nur im Sommer mit bis zu 10 Kelvin, also 10 Grad, zu kühlen, sondern es gibt sich auch im Winter ein sehr positiver Effekt im Hinblick auf die Vorwärmung der Luft. Mhm. Man spricht von Konditionierung der Zuluft. Mhm. Es ist im konventionellen Stall so, im Schweinebereich, dass wir im Winter aufgrund der verminderten Luftraten eher hohe Ammoniakkonzentrationen messen. Mhm. Wenn ich allerdings die Zuluft vorwärme, dann kann ich auch im Winter höhere Luftraten fahren und die Schadgasbelastung wird dann sehr gering.
Okay, okay.
Das haben wir gemessen, die Zuluftvorwärmung, die wir hier erreichen konnten, beträgt im Maximum ungefähr 12 Kelvin. Das heißt, wir haben gemessen, die niedrigste Außentemperatur lag bei minus 6.
Okay.
Und bis die Zuluft dann den Spaltenboden erreicht, da ist die Zuluft noch gar nicht bei den Tieren, sondern erst am Zentralgang, gibt es die Vorwärmung um 12 Kelvin auf plus 6 Grad und dann wird sie weiter vorgewärmt, bis sie dann zu den Tieren überschwappt.
Okay. Das heißt, ihr habt eine Heizmöglichkeit dann schon integriert für den Winterbetrieb?
Also man spricht nicht von Heizmöglichkeit, aber von Zuluftvorwärmung.
Vorwärmung,
ja. Halt, ja. Und einer höheren Luftrate mit einer verbesserten Tiergesundheit. Ja. Das okay. kann man durchaus so sehen. Ja.
Das heißt, ihr habt also ihr dreht es an der Temperatur, ihr dreht es an den Flächengrößen, ihr dreht es an den unterschiedlichen Bereichen. Also es geht vielleicht, jetzt können wir vielleicht auch über das Thema reden, Verschmutzung, Oberfläche. Wenn ich die reduziere, habe ich auch weniger Emissionen und auch daran habt ihr ja gedacht.
Ja, das Ziel war eigentlich, so wenig wie möglich an verschmutzter Fläche zu bieten. Und aus diesem Grund gibt es diesen außenliegenden Kotbereich mit der Positionierung der Tränken, die du vorher angesprochen hast. Und im Bereich des Kotbereiches haben wir dann eine sogenannte Kot-Harn-Trennung eingebaut.
Was ist das?
Erstmals im Schweinebereich. Das ist nichts anderes, als wie, dass wenn die Tiere Harn absetzen, jetzt in dem Fall ist es ein Kunststoffrost und kein Vollspalten mehr, weil die Tiere hier trittsicherer sind als auf dem herkömmlichen Spaltenboden und auch auf dem Gussrost, der vorher probiert und getestet wurde. Wenn die Tiere hier Harn absetzen, dann rinnt der Harn durch diesen Kunststoffboden direkt durch die Öffnungen. Und darunter wurde ein Kanal errichtet mit zwei geneigten Seitenwänden.
Okay.
Und ganz unten am tiefsten Punkt dieser Seitenwände gibt es einen Harnkanal mit einem natürlich betonierten Gefälle nach außen. Und der Harn fließt dann in einen,
okay.
Genau, der Harn fließt in einen geschlossenen Behälter.
Und der Kot, der durchfällt?
Oder ja, der Kot, den die Tiere absetzen, der wird von den Tieren dann selbst durchgetreten durch diesen Kunststoffrost.
Okay, fällt jetzt auf die schräge
Wände? Fällt auf die schrägen Wände.
Aber?
Ja, bleibt dort nicht haften, aber er liegt dort ab. Und dann fährt in diesem Fall zweimal täglich ein Schrapper durch, schiebt diesen Festmistanteil dann in einen Nierostercontainer und der Festmist wird dann in der Folge kompostiert.
Okay.
Und in Folge dessen dann nach der Kompostierung als Humus wieder auf die Flächen aufgebracht.
Warum ist Kot-Harn-Trennung so wichtig?
Ja, das war der große Anreiz dahinter, auch mit relativ wenig Erfahrung bis dahin in Europa, insbesondere bei uns und in Deutschland. Das Zusammenführen von Kot und Harn ist dafür verantwortlich, dass Ammoniak überhaupt erst entstehen
durch
kann.
Durch die mikrobielle Umsetzung.
Ja, die enzymatische Umsetzung beginnt mit diesem Zusammentreffen. Und wenn du das weitestgehend vermeiden kannst, dann würde sich, so war unsere Meinung bis dahin, ein durchaus wesentlicher Anteil an Ammoniak und damit auch Geruch verhindern lassen.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt Kot und Harn getrennt, wir haben sehr schöne Kotplätze, wo das anfällt. Wir haben die Kühlung. Gibt es sonst noch etwas, wo ihr gedreht habt? Ihr habt Stroh verwendet?
Ja, die Fütterung haben wir schon angesprochen.
Ja, Stroh ist ja kein Nachteil, oder? Aber es gibt auch Herausforderungen, habe ich gelesen, beim Stroheinsatz, oder?
Also die Qualität des Strohs ist natürlich einmal ganz entscheidend, weil die Tiere ja einen wesentlichen Teil dieses eingebrachten Strohs auch zu sich nehmen. Mhm. Also tatsächlich auch fressen. Es hat sich allerdings gezeigt, dass mit dieser Einbringung des Strohs in dieser Form jetzt gehäckselt, 4 cm Länge, bei anderen Betrieben bereits zu beobachten, ein massives Staubaufkommen.
Ja, und Staub und Ammoniak ist ja nicht unbedingt ideal, ja. Oder?
Also Staub gilt es aus mehreren Gründen zu vermeiden. Das eine ist die Tiergesundheit, das andere ist die menschliche Gesundheit. Die Farmerlunge ist hier mit Sicherheit ein Begriff. Und dann kommt ein weiterer Aspekt dazu, den wir unbedingt nicht forcieren wollten. Also mehr Tierwohl und geringe Emissionen, das braucht dann tatsächlich eine Zusammenschau über alle Disziplinen hinweg. Die Staubpartikel sind das Trägermaterial nach außen für Geruch und für Ammoniak. Mhm. Und je geringer das Staubaufkommen im Tierbereich ist, umso geringer ist der Transport nach außen.
Okay.
Sofern überhaupt noch Emissionen auftreten. Das sei an dieser Stelle erwähnt, aber eine Einbringung von einem manipulierten Stroh in diesem Stall eben von gehäckseltem Stroh, ohne Strohreinigung, ohne Entstaubung, sollte absolut vermieden werden. Das ist eine der großen Erkenntnisse jetzt auch aus dieser Untersuchung heraus.
Das musst du mir jetzt erklären. Was versteht man unter Strohreinigung?
Ja, wenn Stroh, sage ich mal, manipuliert wird, heraußen bereits im technischen Bereich, das heißt gehäckselt wird,
ja.
Und dann in der Folge maschinell eingebracht wird, dann habe ich die Möglichkeit, in diesen Kanälen etwas zu bewirken. Die Kanäle sind teilweise luftgeführt. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Luft entsprechend durch eine Reinigungsanlage zu schicken.
Okay. Das heißt, ich kriege einen Staub raus, Schmutz?
Ja, Schmutz sowieso. Du Rohrasche. Weißt, dass es große Anteile an Rohrasche gibt. Ja. Aber natürlich, und das war schon für uns auch eine wertvolle Erkenntnis zu beobachten, wie klein die Partikel sind in diesem Bereich. Nämlich absolut lungengängig, mhm. Aviolengängig. Das heißt, es kann passieren, nicht nur im Humanbereich, sondern die Schweine sind ja den Menschen sehr ähnlich, dass gewisse Partikel bis in die Blutbahn gelangen. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir diese Partikel jetzt schon vorher herausfiltern, bevor die tatsächlich zu den Tieren gelangen.
Okay. Ja. Und ihr habt es befeuchtet auch noch?
Wir haben teilweise noch etwas Zusätzliches mit eingebaut und getestet. Keine Wasservernebelung.
Keine.
Sondern wir versprühen in ganz geringen Mengen Rapsöl. Mhm. Mhm. Rapsöl deswegen, weil es in diesem Bereich der Südost-Weststeiermark sowieso angebaut wird, beziehungsweise erzeugt wird. Und Rapsöl sehr kostengünstig ist jetzt vom Verbringen jetzt im Tierbereich. Und Rapsöl hat die Eigenschaft, so wie jedes andere Öl auch, dass es diese Partikel, die dann tatsächlich noch vorhanden sind im Stall, beziehungsweise auch von den Tieren erzeugt werden, also das Scheuern der Tiere im Bereich des Bodens jetzt, und in der Mitte befindet sich das Stroh, das erzeugt ja wieder einen Staub. Aber das Rapsöl bindet eben diese dann zusätzlich erzeugten Staubpartikel in einem durchaus beachtlichen Ausmaß.
Und das wird vernebelt auch, oder wie geht
es? Es wird eher versprüht und nicht vernebelt, ja.
Und das automatisch, oder geht
automatisch,
oder
ja.
Automatisch.
Okay. Relativ geringer technischer Aufwand mit sehr, sehr guten Effekten.
Oft von der Decke oder?
In einer Höhe von ungefähr 1,5 Meter, direkt in den Liegebereich der Tiere.
Okay.
Cool. Und die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass mit diesen beiden Maßnahmen, Entstaubung und dann zusätzlich Rapsöl, die Möglichkeit besteht, die Belastung im Tierbereich im Stall um bis zu 80% zu reduzieren.
An was?
An Feinstaubpartikeln.
Okay, boah, das ist ja Wahnsinn.
Das ist viel, das ist sehr viel. Ich kann nur berichten, jetzt nach 2 Jahren Untersuchungen, dass wir in diesem Stall 0 Probleme mehr vorzufinden hatten betreffend respiratorischer Probleme. Also vom Staub her war das dann absolut zu vernachlässigen.
Wie schaut es bei den Emissionen jetzt aus, bei den
staubförmigen
Emissionen?
Das war eben die spannende Frage mit dieser Aufsummierung der verschiedenen Maßnahmen. Wie wirkt sich das dann auf dieses neue Stallsystem aus? Wir haben ganz vorher eingangs diskutiert über die Abluftreinigung. Da hatten wir Minderungseffekte im Bereich Ammoniak und Geruch von 80% und mehr.
Das ist klar, hoher technischer Aufwand.
Hoher technischer Aufwand, Einsatz von hochprozentiger Schwefelsäure, durchaus bedenklich in der Anwendung, hohe Energieverbräuche.
Schwefelsäure im Wäscher jetzt.
Im Wäscher, ja, genau. Und dann in der Gülleausbringung natürlich auch. Und bei diesem neuen Stahlsystem, und das war das Spannende an dieser Geschichte, Einbindung, sage ich mal, verschiedenster Organisationen aus Deutschland und auch aus Österreich. Also es war mit im Boot die deutsche DLG, die Kollegen aus Bayern von der LFL, dann mit im Boot die Abteilung Umwelt des Landes Steiermark mit dem Dr. Oettl, der TÜV Austria, dann in der Geruchsbegehung und dann zusätzlich noch die Humanmedizinische Universität in Graz betreffend der Bioaerosole, gab es dann letztendlich das Ergebnis, und das ist aus unserer Sicht sehr erfreulich, dass wir mit diesem Tierwohlstall trotz diffuser und bodennaher Emissionen im Außenbereich in der Lage sind, die Emissionen um das gleiche Ausmaß zumindest wie eine Abluftreinigung zu reduzieren und im Bereich Geruch sogar die Reduktion noch höher ist.
Okay,
also da liegen wir ungefähr bei 94%.
Okay. Immer bezogen auf die Fläche oder auf das Tier?
Pro Tierplatz und Jahr.
Okay.
Die Berechnungen im Hinblick auf die Emissionsfaktoren belaufen sich auf Tierplatz und Jahr.
Okay.
Und im Bereich Geruch sind es dann Geruchseinheiten je Kubikmeter Luft.
Und beim Geruch war es in ähnlicher Höhe?
Geruch sogar noch höher wie bei Ammoniak, die Minderung, ja.
Zwischenfrage kurz, wie misst man das im Außenbereich? Also man hat ja jetzt unterschiedliche Stallbereiche, das ist wahrscheinlich die Emissionsmessung schon eine Herausforderung, oder?
Ja, die Messungen sind generell eine Herausforderung. Und nachdem der gesamte Untersuchungszeitraum im Bereich der Corona-Maßnahmen gelegen war, war das die zusätzliche und noch viel größere Herausforderung. Aber im Bereich Ammoniak haben wir versucht, zwei Bereiche zu erfassen, nämlich den Tierbereich. Wie ist die Ammoniakbelastung im Tierbereich? Und wie gestaltet sich die Ammoniakbelastung rund um dieses neue Stallsystem? In alle Himmelsrichtungen.
Okay.
Und gemessen in verschiedenen Abständen. Und da gab es eben diese Hilfestellung auch aus Deutschland, die über eine entsprechende Technik verfügen. Und die Rückrechnung jetzt von diesen außenliegenden, in gewissen Entfernungen gemessenen Ammoniakkonzentrationen auf das Aufkommen im Tierbereich, das war dann sehr abgestimmt. Also auch die Prognose, die ursprünglich zur Genehmigung dieses Stalles geführt hat, war ungefähr im gleichen Ausmaß. Und eigentlich wurden diese Annahmen, die wir bereits im Vorfeld getroffen hatten, nicht nur bestätigt, sondern teilweise positiv übertroffen.
Okay. Das heißt, wir können jetzt knallhart sagen, der Stall funktioniert auf der Tierwohlseite, ja, und er funktioniert im Management auch, oder? Und er funktioniert bei den Emissionen sehr gut.
Ja, die Aussage ist grundsätzlich richtig. Man muss mit beachten, dass im Management natürlich ein etwas höherer Aufwand gegeben ist. Ich habe einen Tierwohlstall, der mit Stroh jetzt versorgt wird. Da gibt es einen Aufwand, der von uns auch entsprechend erfasst wurde und definiert wurde, auch in Richtung finanzieller Auswirkungen und Ausprägung. Aber im Gesamten gesehen, man darf nicht vergessen, dass dieses System mit viel weniger Energie auskommt wie ein konventioneller Schweinestall mit einer Lüftungsanlage hier ausgestattet, dass der Stall weniger anfällig ist für jedweilige Außenwirkung. Ich habe vorher die Geschichte mit Energieausfall und so weiter angesprochen. Blackout und so weiter, das ist hier nicht mehr gegeben. Diese Gefahr gibt es hier so nicht mehr.
Okay.
Und wenn ich all diese Komponenten jetzt zusammenfüge, dann muss, glaube ich, erwähnt werden, dass dieses neue Stallsystem, das ja jetzt speziell im Fall der Schweinemast hier untersucht wurde, durchaus auch geeignet sein könnte für den Bereich der Ferkelaufzucht. Weil das war für uns eine durchaus größere Herausforderung im Bereich der Ethologie, dass die Tiere ja nicht die Ferkel nicht von einem Tierwohlstall kommen, sondern aus der konventionellen Haltung.
Ja.
Das heißt, wenn in Zukunft die Ferkel bereits aus einem Tierwohlstall ähnlichen Systems kommen, dann brauche ich diese Gewöhnungsphase nicht mehr in den ersten Tagen. Sie kennen dieses System, Ruhebereich, Liegebereich, Bewegungs- und Kotbereich und so weiter. Dann wird es möglicherweise von Beginn weg gleich ganz anders funktionieren.
Und in die Richtung wird auch jetzt gearbeitet?
Also da gibt es die ersten Intentionen und die ersten Gespräche dahingehend. Ich gehe berechtigt davon aus, dass das ein System für die Zukunft sein könnte, auch für diese Bereiche.
Edi, jetzt müssen wir schon über die Kosten insgesamt reden, oder? Ja. Der Stall ist ja neu errichtet worden.
Ja.
Es ist schon Technik viel verbaut, oder wenn ich mir denke, die Strohreinigungsgeschichte, ja. Ich muss den Stall unten, Zufluftkanal und, und. Habe natürlich mehr umgebaute Fläche, weil ich ja auch mehr Platz für die Tiere haben möchte und das ist auch gut so. Wo liegt man da und geht es nur in der Direktvermarktung?
Es gibt zahlreiche Betriebe, die in Österreich dieses Stallsystem bereits errichtet und in Betrieb genommen haben, ohne Direktvermarktung.
Okay.
Also ist es auch für andere Bereiche möglich, im Bereich der Direktvermarktung, allein aus Vermarktungsgründen, ist so ein System natürlich naheliegend und von der Vermarktung her viel besser zu verkaufen.
Ja.
Überhaupt keine Frage. Es ist so, dass bei diesem Stall jetzt die Konsumenten online die Möglichkeit haben, direkt in den Stall zu blicken,
okay,
24 Stunden am Tag. Das ist auch eine Möglichkeit, sage ich mal, um den Konsumenten an das Produkt heranzuführen. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass wir hier pro Tier mehr an Quadratmeter verbauter Fläche haben. Dann ist dieser luftführende Unterbau natürlich auch mit Zusatzkosten verbunden.
Und da muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht über das Projekt finanziert worden, sondern der Bauer hat das wirklich in die Hand nehmen müssen. Ihr habt es ja finanziert, ist die wissenschaftliche Begleitung worden eigentlich.
So ist es, oder? Ganz genau. Also finanziert hat es der Landwirt ausschließlich von seinem Betrieb aus und selbst, überhaupt keine Frage. Man muss wissen, dass dieser Stall jetzt auf der grünen Wiese steht, dass mit den Kosten, die jetzt für die Familie Neuhold verbunden waren, die komplette Aufschließung dieses Grundstückes einhergeht. Also Energieversorgung, Kanal, Wasserversorgung, die Errichtung einer Straße und so weiter hier mit dabei war. Die Familie hat ein großes Güllelager dort unten direkt mit errichtet, weil die Ackerflächen dort direkt in der Nähe situiert sind. Das ist natürlich vernünftig. Die Familie hat einen zweiten großen Silo hier mit errichtet, weil es von der baulichen Maßnahme her jetzt gleich einhergegangen ist. Das heißt, eine Fülle an baulichen Dingen, die jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit diesem neuen Tierwohl gestanden sind. Und die Gesamtkosten für die Familie Neuhold lagen bei ungefähr 2 Millionen Euro.
Für wie viele Mastplätze?
Also jetzt in diesem Stall, der wurde konzipiert und genehmigt für 850 Mastplätze. Wenn ich allerdings die ganzen Maßnahmen jetzt abziehe und das System vergleichen möchte mit bisherigen Stallbaukosten, da gibt es die Berechnungen von Christian Fritz von uns, dass wir in einem Bereich liegen pro Tierplatz, der bei 1200 bis 1500 Euro liegt. Und das sind jetzt zwar Mehrkosten gegenüber der konventionellen Haltung auf Vollspalten, überhaupt keine Frage.
Wo liegt man da?
Da liegen wir ungefähr bei 800 Euro.
400.
Du kennst die Situation im Bau jetzt aktuell mit sehr, sehr hoher Schwankungsbreite im Bereich der Baukosten. Aber dass dieser neue Stall natürlich nicht vergleichbar ist im Hinblick auf die Baukosten, liegt an der Tatsache, dass wir ja mehr Fläche brauchen im Bereich des Tierwohls und dann der Stall nie verglichen werden kann mit einem Vollspaltensystem.
Das heißt, man muss also schon die Botschaft weitergeben, man muss das Produkt dann hochpreisiger an den Mann und an die Frau bringen oder umgekehrt gesagt, die Nachfrage nach diesen Produkten muss da sein, ich muss es in Wert setzen können, oder?
Ja, das ist aktuell überhaupt die größte Herausforderung. Wie du weißt, der Konsument tut sich aktuell schwer mit dem Griff zu höheren Qualitäten und zu höheren Preisen.
Ja, er braucht das zweite.
Aber die Landwirte werden das nicht stemmen können. Es passiert allerdings gerade etwas im Bereich der Förderungssituation in Österreich, dass Tierwohl in Zukunft mehr gefördert wird oder überhaupt nur Tierwohl noch gefördert wird. Diese Ideen und Intentionen gibt es ja. Aber wenn die konventionelle Haltung unter Vollspalten sowieso mit einem Datum versehen ist, ab dem das nicht mehr erlaubt ist, dann wäre es wirklich grob fahrlässig und fatal, wenn wir uns nicht bereits vorher mit neuen Systemen beschäftigen würden. Und das Wichtigste dabei war für uns, dass dieser Stall praxistauglich ist, dass er mit keinen höheren Emissionen verbunden ist, sondern bestenfalls mit einem Minderungspotenzial versehen ist. Und das ist er ja absolut. Und dass er für die Tiere auch einen wesentlichen Vorteil bringt. Ja, und all diese Maßnahmen oder all diese Ziele, die wir uns so gesteckt hatten, das darf man jetzt durchaus auch so ansprechen, die wurden von uns erreicht und im Bereich der Emissionsminderung hat das eigentlich alles übertroffen, was wir uns vorher so an prozentuellen Angaben so vorgegeben hatten. Es macht uns ein bisschen stolz in der Geschichte, auch deswegen, weil es europaweit dazu noch keine Daten gab. Und die Anfrage jetzt insbesondere aus der Schweiz, aber noch viel mehr aus Deutschland ganz enorm ist.
Das heißt,
Deutschland wird auch hier andere Wege gehen.
Leuchtturmprojekt gesetzt. Kannst du vielleicht uns noch kurz sagen, wer alle zusammengearbeitet hat, damit wir die Namen auch ein bisschen erfahren können?
Ja, es war so, dass gerade im Bereich der Umweltabteilung des Landes Steiermark der Dr. Oettl, mit dem wir mittlerweile mehrere Kooperationen und mehrere Projekte abgeführt hatten, hier mit im Boot war. Er hat die gesamte Geruchsbegehung durchgeführt. Da muss man wissen, dass ich hier ein sogenanntes Probandenkollektiv, also ich brauche gewisse Anzahl an Menschen, die hier mit ihrer natürlichen Nase den Geruch aufnehmen, hier Protokoll führen. Und dazu ist es notwendig, nicht nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung zu stellen, sondern diese Kolleginnen und Kollegen müssen dann zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Wochenzeit, zu jeder Monatszeit, also auch an den Wochenenden und insbesondere zu jeder Jahreszeit sich auf die Messpunkte begeben und dann ihre Protokolle hier führen. Und das ist eigentlich der größte Aufwand, der hier damit verbunden ist. Und der Dr. Oettl hat hier mittlerweile einiges an Erfahrung. Und es war uns auch wichtig, dass wir die Behördenseite hier gleich mit im Boot hatten in der Erhebung, damit es hier auch keinen Zweifel gibt in der Anerkennung der Ergebnisse.
Ja, und das ist natürlich auch vollständig objektiv in dem Fall als Behörde.
So ist es, ja.
Dann, wer war noch dabei?
Ja, die Humanmedizinische Universität, insbesondere mit dem Kollegen Dr. Galler, der hier im Bereich der Bioaerosole einen sehr, sehr großen Aufwand auch betrieben hat, allerdings auch mit dem positiven Ergebnis versehen, dass es hier in einer sehr geringen Entfernung zu diesem neuen Stallsystem hier zu keinem Mehraufkommen von diesen Bioaerosolen kommt. Also die Keimbelastung Streptokokken und so weiter, das ist ja ein Begriff.
Ja.
Das ist mit diesem neuen Tierwohlhaltungssystem nicht gegeben.
Und die Projektleitung ist gelingen beim, hast du vorher schon gesagt?
Ja, die Projektleitung in verwaltungstechnischer Hinsicht lag bei der ÖGUT in Wien. Und die Gesamtprojektleitung lag in meiner Hand, also mit der Zusammenschau über alle Disziplinen von der Ethologie her, die Frau Dr. Birgit Heidinger, unsere Institutsleiterin. Vielleicht noch erwähnenswert, das haben wir bis jetzt nicht angesprochen, in der Genehmigung ist der Lärm immer mitentscheidend. Dieser neue Stall ist mit seiner Technik jetzt...
Also wir reden um Lärmemissionen an einer Problematik, ja, genau, in dem Zusammenhang.
Also dieser neue Stall ist jetzt... wenn ich jetzt die Lärmemissionen hernehme, um etwa die Hälfte leiser wie jeder konventionelle Stall, weil es keine typischen Lüftungsanlagen mehr gibt, die jetzt im Außenbereich oder über Dach irgendwo situiert sind, sondern einer, maximal zwei Ventilatoren arbeiten hier im Unterflurbereich, also unter dem Stall. Das war die eine Geschichte. Die Kollegin Irene Mösenbacher hat sich mit dem Bereich Feinstaub und Feinstaubreduktionspotenzial beschäftigt, sehr intensiv. Und begleitend auch mehrere andere Stallungen hier gleich mitgemessen.
Okay.
Damit wir nicht nur Daten von diesem neuen System bekommen, sondern auch von anderen Stallungen, weil ja die Einflussnahme über das Management hier nicht gering ist. Ja.
Wenn
und
man
auch die, die Strohqualitäten. Ja.
Die Ergebnisse, wo kann ich mir das zum Nachlesen, wo finde ich das?
Also der Endbericht ist momentan seit letzter Woche hochgeladen im Bereich DAFNE. Und sobald der Bericht freigegeben ist, wird man ihn auf unserer Website finden, auf den Websites all unserer Projektpartner logischerweise, okay, in DAFNE sowieso. Also,
und man kann sich auch an dich wenden, wenn man jetzt selber einen Stall bauen will.
Man kann das. Ich hab morgen
dazu. Das ist ein Zeitproblem,
aber ich habe morgen dazu den nächsten Vortrag. Es gab bis jetzt 70 Vorträge zu diesem neuen System in der Schweiz, in Deutschland und insbesondere in Österreich. Und es gibt ausreichend Publikationen bereits zu diesem System und da sollte es dann auch keine Überraschungen mehr geben, wenn hier versucht wird, das auf den Betrieben draußen umzusetzen.
Gut, Edi, ich denke, wir haben einen guten Einblick bekommen in eine Innovation aus unserem Haus. Dafür sagen wir Danke.
Gerne.
Und ich freue mich, wenn Sie bei unseren nächsten Podcasts auch wieder dabei sind, wo Sie sehr viele wertvolle Informationen bekommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und auf Wiederhören und auf Wiedersehen in Raum bei Gumpenstein.